SWR 2 Zeitgenossen.
Wie frei ist die Kunst in diesen Zeiten zwischen woken Linken und neuer Rechten? Kann man überhaupt noch frei und vorbehaltlos kritisieren? Wie sieht die Kunst der Zukunft aus, wo KI ja heute schon eine Beethoven-Sinfonie zu Ende komponiert, wie Rembrandt malt und komplexe Texte schreibt? Diese und viele andere Fragen werden wir in den nächsten 45 Minuten diskutieren. Mit Hanno Rauterberg, stellvertretender Feuilletonchef der Zeit und einer der wichtigsten deutschen Kunstkritiker, der immer wieder wichtige Debattenbeiträge zu aktuellen Themen liefert, in seinen Büchern und seinen Artikeln. Herr Rauterberg, nach dem Ballettskandal, als Choreograf Marco Goecke eine ihrer Kolleginnen mit Hundekot beschmiert hat, fürchten Sie um Ihre Unversehrtheit?
Nein, zum Glück nicht. Mir kommt das auch wie so ein extremer Einzelfall vor, dass es so tätliche Übergriffe gibt, habe ich sonst noch nicht gehört, ehrlich gesagt, unter Kunstkritikern auch nicht. Und ich glaube, all diejenigen, die sich von mir möglicherweise attackiert fühlen oder bedrängt fühlen durch meine Texte, die ich schreibe und meine Analysen, die halten es dann eher mit der Methode noch nicht mal ignorieren, also so eine Form von Indifferenz an den Tag zu legen und zu sagen, was juckt mich das, wenn das Schwein sich an der Eiche schuppert? Das ist mir ganz egal. Insofern fühle ich mich eigentlich doch weitgehend sicher.
Aber Sie ziehen doch zwangsläufig als Kritiker manchmal Wut von Künstlerinnen und Künstlern auf sich, oder?
Bekomme ich zum Glück, muss ich sagen, nicht so mit. Also es gibt natürlich verschiedene Leute, die ich auch wie ich finde, aus sachlichen Gründen heraus, aus meinen persönlichen ästhetischen Erfahrungen heraus kritisiert habe und auch deutlich kritisiert habe, weil ich finde, dass deutliche Argumente vorgetragen, scharfe Argumente vorgetragen, auch dazu beitragen, dass es Streit gibt, produktiven Streit gibt, dass es sowas wie Reibungswärme gibt und Leute sich herausgefordert fühlen, ihr eigenes Urteil nicht nur zu bilden, sondern auch zu begründen und damit so etwas wie ein allgemeines öffentliches Gespräch über die Kunstwerke, die uns wichtig sind, überhaupt anfängt und produktiv werden kann.
Da wird es aber ja schon schwierig. Also mir haben mehrere Kritiker schon erzählt, dass die Menschen das nicht mehr so richtig verstehen, dass Meinungen eigentlich dafür da sind, seine eigene Meinung zu bilden und nicht, dass sie der eigenen Meinung entsprechen.
Da mache ich andere Erfahrungen. Es gibt viele Leute, die es sehr zu schätzen wissen, wenn differenzierte Meinung, also nicht nur Polemik, nicht nur einfach Behauptung im Raum steht, sondern differenzierte Meinungen vorgetragen werden und sie sich dann auch mit diesen Einschätzungen auseinandersetzen können. Und das ist natürlich auch etwas, was in den bildenden Künsten nochmal anders ist als beispielsweise beim Film. Also da erlebt man es ja oft, dann sitzen die Leute nach dem Kinobesuch abends beim Wein zusammen und sagen, Mensch, wie hat dir eigentlich die Schauspielerin Y gefallen und das Drehbuch, fandst du das eigentlich plausibel? Also die fangen an, sehr genau zu sagen, was ihnen aus welchen Gründen heraus misshakt hat oder doch gefallen hat. Und das erlebe ich ehrlich gesagt bei der bildenden Kunst relativ selten. Da stehen die Leute dann davor. Der eine sagt dann, naja, sagt mir jetzt nichts. Und der andere sagt, ja, mir auch nicht. Und dann geht man weiter. Also ohne, dass es in irgendeiner Weise etwas anstößt. Und das ist ja wahnsinnig traurig, finde ich, wenn Leute mehr oder weniger unberührt und noch nicht mal mit Gefühlen der Abneigung auf Kunstwerke reagieren, statt sich zu fragen, was passiert da eigentlich? Warum haben Leute das so gemacht, wie es dann gemacht worden ist? Und warum möglicherweise bewegt mich Bestimmtes und anderes nicht? Also da gibt es ja viele Gesprächsanlässe. Und ich möchte eigentlich mit meinen Texten Menschen ermutigen, auch sich auf solche Gespräche einzulassen und sich selber auch ein Urteil zuzutrauen. Daran hapert es ja teilweise auch, dass die Leute sagen, verstehe ich ja nichts davon, die werden das schon wissen, das ist halt so ein elitärer Kram. Nein, Museen sind ja gerade dafür da, dass alle sich ein Bild von der Kunst machen dürfen.
Was muss denn ein Kunstwerk haben, dass es Ihnen was sagt?
Da kommen ganz verschiedene Sachen zusammen. Das muss man sich auch genau anschauen, was aus welcher Epoche das kommt, mit welchem Thema es auftritt. Aber eine ganz grundsätzliche Sache ist, finde ich, dass es so etwas wie, ja, das blöde Wort Nachhaltigkeit gibt. Also, dass sich das Werk nicht abrupt erschließt, auf einen Effekt reduzieren lässt, sondern dass es so mehrschichtig ist. Und selbst wenn ich 5 Minuten, 10 Minuten vor einem Gemälde, sagen wir, einem Gemälde stehen bleibe, dass ich immer noch bestimmte Nuancen entdecke, bestimmte Unaufgeklärtheiten entdecke, dass sich immer noch etwas entbirgt, also dass es auch Widersprüche innerhalb eines Gemäldes Kanäle es gibt, die sich nicht so schnell auf eine Botschaft, auf einen ganz klaren Effekt reduzieren lassen, sondern dass es so etwas gibt wie Ambiguitäten, ohne dass sie selbstzweckhaft sind, sondern so eine Spannung erzeugt, die mich auch verleitet zu sagen, ich will da eigentlich nochmal wieder hin, ich will es nochmal sehen. Das ist eigentlich für mich das zentrale Kriterium, ob ein Kunstwerk entsprechende Reize aussendet, ob ich das Gefühl habe, erstens, ich behalte es auch noch im Kopf, wenn ich das Museum verlassen habe, es geht mir noch durch den Kopf. Und zweitens, ich habe das Bedürfnis, da will ich eigentlich nochmal hin, das will ich mir nochmal genauer angucken.
Empfinden Sie die zeitgenössische Kunst denn noch als frei? Sie haben mal gefragt, wie frei ist die Kunst? 2018 in einem Essay. Und Sie haben konstatiert, dass wir einen ästhetischen Klimawandel haben. Mhm. Seitdem ist viel passiert. Bücher werden umgeschrieben, Bilder ins Depot geschickt, Ausstellungen abgesagt, Bands wegen kultureller Aneignung ausgeladen, eine Lehrerin in den USA gefeuert, weil sie den nackten David von Michelangelo gezeigt hat. Das bedroht die freie Kunst ja von rechts wie von links. Was passiert da eigentlich und wird offensichtlich immer lauter?
Ja, also mit der Frage, was steckt eigentlich dahinter, habe ich versucht, mich in einem Buch dann auch etwas intensiver zu befassen. Und da kann man natürlich nur spekulieren. Erstmal ist ja interessant, dass es überhaupt passiert. Und da gehen ja schon die Meinungen auseinander. Also pro forma, das muss man auch festhalten, in Deutschland ist die Freiheit der Kunst garantiert. Die steht sogar im Grundgesetz, was relativ bemerkenswert ist, wenn man es mit den Verfassungen anderer Staaten vergleicht. Auch die Rechtsprechung hat sich nicht verändert. Was passiert, ist eher so etwas, was manche eine Zensur von unten nennen. Also, dass sich in den sozialen Medien vor allem so ein Widerstand formiert von Leuten, die sagen, bestimmte Sachen wollen wir uns nicht mehr bieten lassen, bestimmte Sachen wollen wir nicht mehr ansehen, bestimmte Dinge dürfen nur noch von anderen ganz besonderen Minderheiten überhaupt ins Werk gesetzt werden, also das ist bestimmte, also im Alltagskulturellen gibt es diese Dreadlock-Debatte, also Leute mit bestimmten Haaren, verfilzten Formen von Haaren, besonders ausgeprägten Formen von Haaren, die sollen dann eben nur noch von schwarzen Menschen getragen werden, solche Dinge. Also pro forma gibt es da eigentlich kein Problem und trotzdem gibt es eine wachsende Zahl auch von Künstlerinnen und Künstlern, die sagen, nee, so ist es nicht mehr. Wir fühlen uns nicht mehr so frei. Und es gab vor 3 Jahren, glaube ich, war es, einen Brief von Margaret Atwood zum Beispiel unterschrieben oder von Joan K. Rowling oder Noam Chomsky und die sagten dann, ja, der freie Austausch von Informationen und Ideen, also das Lebenselixier einer liberalen Gesellschaft, das wird täglich mehr eingeengt. Es gibt nicht eine Beschneidung der Kunstfreiheit, sondern eine Einengung. Es gibt eine wachsende Form von Intoleranz. Und wenn Sie mich fragen, was steckt eigentlich dahinter, dann habe ich das Gefühl, ja, offensichtlich fällt es einer wachsenden Zahl von Menschen schwer, die Freiheit auszuhalten, die in der Kunst bewahrt ist und immer wieder neu ausgefaltet wird. Und es fällt ihnen schwer, zwischen diesen Freiheitsräumen der Kunst zu unterscheiden von dem, was ihre Alltag ausmacht. Also im Alltag würde man bestimmte Dinge nicht zeigen, bestimmte Dinge nicht sagen. Aber auf den Bühnen werden bestimmte Sachen vorgetragen, in den Bildern werden bestimmte Sachen gezeigt, unangenehme Sachen. Dafür, das hätte man vor 20 Jahren ganz klar und frei herausgesagt, dafür ist die Kunst ja da, dass sie uns konfrontiert mit Dingen, die wir nicht gerne sehen, die uns unbehaglich sind, die wir vielleicht verdrängen. Und für viele ist heute diese Differenz zwischen dem Realen und dem Fiktiven nicht mehr deutlich. Und deswegen wollen sie diese Privilegien der Kunst möglichst eng halten und beschneiden.
Aber das führt ja zu völligen Absurditäten. Also eben zum Beispiel, dass eine Band mit Dreadlocks ausgeladen wird, weil es Weiße sind. Kulturelle Aneignung ist doch einer der wichtigsten Impulsgeber der Kunst in allen Bereichen. Ob das Musik ist, ob das Literatur ist, ob das Malerei ist, Skulptur, in allen Bereichen ist das doch fundamental wichtig, zu schauen, was passiert denn anderswo und das aufzunehmen.
Ja, also diese Auseinandersetzungen kommen ja ganz stark aus den Vereinigten Staaten und wurden vorangetrieben, vor allem auch von Aktivisten der Black Lives Matters Bewegung, die sagen, naja, euer weißes Freiheitsversprechen in der Kunst, das ist ja schön und gut, aber uns scheint es ja nicht zu meinen, denn warum sollten wir sonst mit unseren Werken so wenig repräsentiert sein in den Museen beispielsweise? Warum werden schwarze Künstlerinnen und Künstler immer noch schlechter bezahlt als Weiße und all diese Dinge? Das ist doch nur eine hohle Phrase, das mit der Freiheit. Und deswegen müssen wir jetzt da mal klare Kante zeigen und sagen, hey, bestimmte Ausdrucksformen sind unsere Ausdrucksformen und deswegen ist dieser universale Freiheitsbegriff nicht mehr gültig. Und wir behalten uns vor, dass wir beispielsweise über die Geschichte der Schwarzen und auch in die Kunstgeschichte der Schwarzen selbst befinden und uns nicht mehr von Weißen dominieren lassen. Also mit anderen Worten, politisch, genuin politische Konflikte werden in die Arenen der Kultur getragen. Man kann sagen, diese politischen Konflikte werden kulturalisiert. Vielleicht auch, das wäre meine Vermutung, weil man das Gefühl hat, außerhalb dieser kulturellen Sphären kann man sie nicht wirklich auflösen. Also man kann sie nicht per Parlamentsbeschluss auflösen oder man hat das Gefühl, man kriegt keine politische Mehrheit für diese Anliegen, die man hat als Minderheit. Und deswegen trifft man die Mehrheitsgesellschaft da, wo es besonders wehtut und wo besonders starke mediale Beachtung ist, nämlich in den Museen, auf den Bühnen, in den Verlagen, wo es dann immer diese entsprechenden Cancel Culture Debatten gibt und die Leute das Gefühl haben, jetzt werden sie endlich gehört.
Glauben Sie denn, den woken Linken ist klar, dass sie im Grunde dasselbe machen wie die Rechten?
Ob sie dasselbe machen, da müsste man sehr genau hingucken. Aber es gibt tatsächlich schon in den 80er Jahren in den Vereinigten Staaten die sogenannten Culture Wars. Die wurden aber von ultrarechten, konservativen Politikern wie Jesse Helms beispielsweise vorangetrieben. Die sagten, naja, also die Kunst darf schon alles, aber bitte, sie soll niemanden verletzen in seinen religiösen Gefühlen oder seiner Hautfarbe oder in seiner sexuellen Orientierung oder Identität. Also eigentlich so Formulierungen, wie man sie heute kennt von so einer linken Klientel, die sagen, ist alles möglich, aber die Künstler müssen und die Künstlerinnen möglichst große Rücksicht nehmen auf alle Empfindlichkeiten, die so unterwegs sind. Also da gibt es schon parallele Bedürfnisse, aber am Ende geht es, glaube ich, diesen linken Bewegungen vor allem um Emanzipationsprozesse. Eben in dem Sinne, dass Minderheiten für sich sagen, warum werden wir weiterhin so schlecht behandelt? Warum kommen wir so selten vor? Selbst in der Frauendebatte, in der Emanzipationsdebatte der Feministinnen hatte man in den 70er Jahren schon den Eindruck, da sind die Proteste ganz laut. Damals hieß es schon von den New Yorker Guerilla Girls, naja, also was muss man denn eigentlich als Frau mitbringen, damit man ins Museum kommt? Ja, man muss einen nackten Leib vorführen, sonst kommt man gar nicht im Museum vor. Also da waren schon ganz harte, deutliche Proteste und trotzdem ist nichts passiert, fast nichts passiert. Also wenn man sich anguckt heute, ist es immer noch so, dass Kunst von Frauen schlechter bezahlt wird und weniger oft gezeigt wird als Kunst von Männern. Und da merkt man schon, in den Museen soll etwas nachgeholt werden, was gesellschaftlich offensichtlich bislang nicht funktioniert hat. Das hat aber dann zur Folge, das muss ich immer wieder betonen, dass die ästhetischen Kriterien, um die es mir als Kunstkritiker ja auch geht, hinten runterfallen und es vor allem um die Fragen geht, also identitätspolitischer Art, von wo kommt jemand, aus welchem Milieu stammt jemand, mit welcher Hautfarbe ist jemand ausgestattet und solchen Dingen. Fragen, die auch interessant sind in soziologischer Hinsicht, die aber mit dem, was man dann in den Museen sieht, nicht unbedingt allein etwas zu tun hat und nicht unbedingt allein ausschlaggebend sein sollten für beispielsweise das Programm eines Museums oder eines Theaters.
Ich bin ja mit meiner Dreisatzsendung Museumscheck jetzt seit fast 15 Jahren in Museen in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und habe das Gefühl, die haben sich alle längst auf den Weg gemacht und versuchen da ganz viel in diesem Sinne zu ändern, mehr Frauen zu zeigen, mehr auf Diversität zu achten in allem, was sie tun. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass da ganz viel passiert ist in den letzten Jahren und auch weiter passiert? Nur das kann man ja nicht von einem Tag auf den anderen umstellen, wenn man eine Sammlung hat, die fast nur Männer hat zum Beispiel.
Nein, man kann es tatsächlich nicht so schnell umstellen. Und was den weiteren Horizont der Kunstgeschichte angeht, dann funktioniert es ohnehin nicht, weil es de facto nicht so viele Künstlerinnen, Malerinnen gab wie Maler, einfach weil Frauen bis noch ins 20. Jahrhundert hinein nicht zugelassen waren, überhaupt Kunst zu studieren. Ansonsten, ja, es hat sich viel getan, aber es hat sich sehr viel sehr spät getan. Das fällt mir immer wieder auf. Also die Kolonialismusdebatte oder die Debatte über die NS-Kunst in Museen beispielsweise. Auch die Frage, was bedeuten Museen eigentlich für den Klimawandel, für die Klimadiskussion? All das sind Debatten, die sehr spät aufgekommen sind, vergleicht man es mit anderen Feldern der Gesellschaft, wo viele, viele Stränge, viele Milieus sehr viel früher dran waren. Also es gibt da schon so starke Beharrungskräfte, einen gewissen Konservatismus. Und jetzt habe ich das Gefühl, schlägt das Pendel sehr stark und vielleicht auch zu weit in die andere Richtung aus. Sag Ihnen nochmal ein Beispiel, war gerade im Museum Ludwig in Köln. Da läuft eine Ausstellung über eine Künstlerin, die einen sehr eigentümlichen unheimliches, etwas verwunschenes Werk, so würde ich es mal bezeichnen, hervorgebracht hat. Künstlerin, die sich nur Ursula nannte, ohne Nachnamen. Und bevor man die Ausstellung überhaupt betreten hat, sieht man am Eingang so ein Schild, da steht dann: Achtung, Achtung, diese Künstlerin verwendet auch Fellreste und verwendet irgendwie sozusagen Bestandteile von Tieren. Und damit ihr es wisst, also damals gab es noch nicht diese Tierschutzbewegung oder diese Bewegung, die sich gegen Pelze wendete. Das soll so insinuieren, wäre damals diese Bewegung schon auf dem Weg gewesen, hätte Ursula sich bestimmt nicht dafür entschieden, auf ihren Bildern auch Pelzreste zu verwenden. Ja? Also im Nachhinein so eine Art Entschuldigung, abgesehen davon, dass das Museum nochmal sagt, sie hätten natürlich vollstes Verständnis für die Tierwohlbewegung und das sollte man nicht missverstehen. Man merkt da so eine große Ängstlichkeit, dass es zu Missverständnissen kommen könnte. Und das widerspricht natürlich in meinen Augen jedenfalls dem genuinen Geist der Kunst, die ja immer auch offen steht für Missverständnisse, für Fehldeutung, für das, was uns unbequem vorkommt, für das, was wir eigentlich nicht mehr sehen wollen. Und da merkt man auch, offensichtlich werden an solchen Punkten auch die Gestaltungsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler enger, weil es ja implizit bedeutet, ja, wer heute noch was mit Fellen macht, möglicherweise mit Tieren, der ist ja ganz schief gewickelt und sollte eigentlich gar nicht mehr gezeigt werden, weil das funktioniert ja nicht mehr in unserer heutigen Gesellschaft.
Das führt mich aber zu der These, die ich teile. Das Problem ist eigentlich nicht der Shitstorm, der vielleicht im Netz entsteht, bei Aktivistinnen und Aktivisten entsteht, sondern die ängstliche, überängstliche Reaktion der Institutionen darauf, die in vorauseilendem Gehorsam alles Mögliche erst gar nicht machen oder eben sofort sich dafür entschuldigen, anstatt das einfach zu zeigen.
Ja, also ich kann die Institutionen auch verstehen, sie wollen halt nicht in Misskredit geraten, sie wollen populär sein, sie werden auch von den entsprechenden staatlichen Stellen dazu angehalten, immer mehr Besucherinnen und Besucher anzuziehen und sie werden auch darauf verpflichtet, möglichst inklusiv zu sein. Das heißt also, nicht Leute vor den Kopf zu stoßen, zu irritieren, zu provozieren, möglicherweise auch abzustoßen, sondern sie einzuladen und alle sollen sich wohlfühlen, ganz wichtige neue Kategorie, alle sollen sich wohlfühlen. Und weil eben auch es diese politischen Vorgaben gibt und dieses Selbstverständnis, das die Museen ganz stark so in den letzten Jahren auch entwickelt haben, werden bestimmte Sachen eben problematisch. Und als ich dieses Schild las im Museum Ludwig, musste ich kurz denken, naja, wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dass überhaupt Bilder von Tieren als problematisch gelten. Denn es gibt ja diese Frage, was unterscheidet eigentlich den Menschen vom Tier? Und sollten Tiere nicht grundsätzlich dieselben Rechte haben wie Menschen, überhaupt die Natur dieselben Rechte haben wie Menschen? Das hieße aber ja auch, dass die Tiere auch das Recht am eigenen Bild für sich beanspruchen könnten und selbst bestimmen müssten, ob sie überhaupt von einem Maler oder einer Malerin ins Bild gesetzt werden wollten. Und in den seltensten Fällen wird es so eine Zustimmung gegeben haben, würde ich mal vermuten. Mhm. Und an dem Punkt wird es dann natürlich vollends absurd und die Spielräume dessen, was uns im Museum noch begegnet, werden dann immer noch enger. Ich meine es, ich übertreibe ein bisschen, aber manchmal überkommen mich solche
Vorstellungen. Ja klar, wenn man es konsequent zu Ende denkt, dann führt das dahin. Aber wie frei sind Sie da noch als Kunstkritiker? Ich meine, wenn Sie jetzt irgendwas schlecht finden, was eben im Woken-Sinne vielleicht ganz toll ist, dann laufen Sie ja Gefahr, dass es heißt, ja guck an, dieser alte weiße Mann hier lästert mal wieder mit seinen ganzen Vorurteilen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele der Ideen, die mir wichtig sind, dass die erodieren, würde ich tatsächlich sagen. Also ich neige eigentlich nicht zum Kulturpessimismus, aber es gibt da schon eine deutliche Verschiebung, weil man muss sich immer vor Augen halten, also der freiheitliche Kunstbegriff hat seine Wurzeln im 18. Jahrhundert und setzte auf Werte wie Autonomie und Universalität. Also hier im Reich der Künste, könnte man sagen, sollten nicht eben die Moral und nicht die Herrschaftsansprüche der Wirklichkeit regieren, sondern man öffnete sich, so war jedenfalls die Hoffnung, man öffnete einen Raum für das Unausdenkliche und das Absurde, einen Raum, in dem Menschen als Tiere auftreten oder sich ein Christ in einen Juden verwandeln kann oder ein Mann eine Frau werden kann, all solche Dinge. Und also in Gedanken wurden jedenfalls die klassischen Grenzen der Vorstellung und auch der Sittlichkeit durchlässig. Und der Mensch, das war ja die Hoffnung, dürfe seiner eigenen Identität entkommen. Wenn jetzt aber diese Identitätsfragen so zentral werden und die Frage auftaucht, kann denn überhaupt ein weißer Kritiker wie ich, sich ein Urteil über die Werke eines schwarzen Künstlers oder einer schwarzen Künstlerin überhaupt anmaßen, dann kommt dieses ganze Konzept der Durchdringung und der Auflösung und der Entgrenzung an ihr Ende. Und die Idee der Freiheit wird vollkommen ad absurdum geführt. Und was mich daran immer so beunruhigt, dass das natürlich gar keine so neuen Debatten sind. Also mir fällt dann immer der Philosoph Richard Rorty ein, der bereits Ende der 90er Jahre, also vor einem Vierteljahrhundert, es sogar als politisches Unglück bezeichnet hat, dass immer mehr über solche Scheindebatten gesprochen wird, um solche identitätspolitischen Einhegungsversuche diskutiert wird. Statt sich tatsächlich um die eigentlichen Dinge zu kümmern, kümmert man sich nur um Pseudo-Ereignisse, wie Rorty das damals genannt hat.
Also ich finde, das verkehrt eigentlich auch die gute Absicht alles ins Gegenteil. Also früher war es mir egal, ob ein Kunstwerk oder eine Musik oder ein Buch von einer Frau oder einem Mann war, schwarz-weiß, farbig, was auch immer, völlig egal. Und auf einmal ist das eine ganz wichtige Zuschreibung. Ich habe neulich von einem schwarzen Schauspieler gelesen, der gesagt hat, es stinkt ihm, dass er immer als Schwarzer identifiziert wird. Aber das ist doch genau das, was im Moment passiert von dieser Seite, dass es immer ganz klar zugeordnet werden muss.
Ja, da würden die identitätspolitischen Aktivisten sagen, schon, aber sie sagen eben dieses als ein weißer Mensch, der eine Reputation besitzt und an der Macht sitzt. Und sie verkennen, wie die Situation für all jene ist, die keine Macht haben und weil sie eine andere Hautfarbe haben, keine Macht haben. Und deswegen muss man diese Ungleichgewichte und diese falschen Privilegien immer wieder thematisieren, indem man solche Fragen überbetont. Und die sprechen dann von einem strategischen Essentialismus. Das heißt, man reduziert bestimmte Kunstwerke auf bestimmte Merkmale ihrer Erschaffer, damit irgendwann es dann vielleicht doch wieder dazu kommt, dass alle als gleich gelten, weil alle tatsächlich die gleichen Rechte nicht nur haben, sondern auch wahrnehmen können. Also, aber ich bin da auch so wie Sie sehr skeptisch, ob es zu diesem Punkt kommt und was eigentlich in der Zwischenzeit mit dem passiert, was wir eben das Freifeld der Ästhetik nennen und ob sich die Kunst nicht an sich selbst sehr stark zu langweilen beginnt und die Leute irgendwann wegbleiben, weil sie gar keine Lust haben, sich da immer zu belehren zu lassen.
Man hört ja jetzt auch ständig von Comedians zum Beispiel, dass sie sagen, also das habe ich vor 10 Jahren mal gemacht, den Gag, das würde ich heute nie wieder so tun. Mhm. Also man entschuldigt sich dann schon nach hinten raus. Und es ist ja auch so, dass wir Menschen aus meiner Sicht entmündigen, wenn wir glauben, wir müssten sie vor allem warnen. Oder müssten aus Kinderbüchern heute missliebige Ausdrücke rausstreichen. Ich finde, das Kontextualisieren im Vorfeld ist doch eigentlich eine gute Lösung. Wie stehen Sie dazu? Also, dass man eben zum Beispiel sagt, ja, das war in der und der Zeit und da war das so und so, aber wir können uns das jetzt angucken. Und eigentlich würde ich auch die Verantwortung bei Kinderbüchern zum Beispiel gerne an Eltern abgeben, dass die das kontextualisieren und die Bücher nicht einfach umgeschrieben werden.
Ich würde es da mit Hannah Arendt halten, die immer von dem Denken ohne Geländer gesprochen hat. Also, und dass es auch eine schöne Erfahrung sein kann, sich wilde Gedanken zu machen, also sich ja auch seine eigenen Schäbigkeiten bewusst zu werden. Das hat nichts für mich damit zu tun, dass man nicht auch Rücksicht nehmen soll und bestimmte Wörter nicht mehr benutzen sollte, wenn es einem darum geht, auch sowas wie gesellschaftlichen Anstand zu leben, also Leute nicht vorsätzlich zu verletzen, vor allem nicht aufgrund irgendwelcher äußerlichen Erscheinungsformen oder Sprechweisen oder wie auch immer zu verletzen. Und auch da würde ich immer gucken, das konkrete Beispiel zählt. Und wenn ein Comedian sagt, bestimmte Witze will er nicht mehr machen, dann gibt es vielleicht dafür auch Gründe. Aber wenn gleichzeitig die New York Times anfängt zu sagen, wir drucken gar keine Karikaturen mehr, weil Karikaturen auch oft diesen polemischen Einschlag haben und missverstanden werden und Leute sich verletzt fühlen, dann muss ich sagen, da gibt es einen ganz starken Einschnitt dann wiederum, weil die Karikatur ja auch etwas ist, was wir der Aufklärung verdanken und den Kämpfen um die Freiheit verdanken und die Überspitzung sozusagen ja das Wesen der Karikatur ausmacht. Und da würde ich mich dann immer fragen, was ist denn das, was uns, was viele in der Gesellschaft so wahnsinnig empfindlich macht? Wo sind denn diese Reizpunkte und warum kommt es zu diesen Reizpunkten? Warum ist es einerseits so, dass wir durch die digitalen Techniken uns so frei fühlen dürfen, wie nie zuvor. Wir können alles Mögliche im Netz aufrufen, lesen. Die Zugänglichkeit ist unglaublich groß und offen. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl, wir müssen ganz viele neue Schutzwälle bauen und Schutzfilter aufziehen und uns vor Missverständnissen hüten. Und mein Eindruck ist manchmal, das eine hat sehr viel mit dem anderen zu tun. Also als es zum Beispiel die Debatte um ein Bild von Balthus ging, Balthus, der als Maler auch ein großes Faible für heranwachsende Mädchen hatte und dieses eine Bild, das in New York hängt, die Therese eben in einer verführerischen Pose gezeigt hat, so dass Leute forderten, das Bild sollte man doch bitte abhängen, das sei ja kinderpornografisch oder wie auch immer. Also diese Forderung, die kommt natürlich in dem Moment auf, in dem man das Gefühl hat, dieses Bild ist jetzt nicht mehr geschützt durch den Raum und den Rahmen des Museums, sondern irgendwer kann dieses Bild fotografieren und ruckzuck binnen von Millisekunden ist es in aller Welt verteilt und wird dort nicht mehr als Kunst wahrgenommen, sondern als Sexbild oder wie auch immer. Und da merkt man auch das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, die Leute können nicht mehr so richtig unterscheiden zwischen dem, was in der Kunst einen besonderen Ort hat und wo bestimmte Dinge zum Ausdruck kommen dürfen und einer Realität, die so offen und so libertär ist wie nie zuvor, sodass sie das Gefühl haben, nein, wir müssen uns wirklich eine dicke neue Haut zulegen, damit wir das überhaupt aushalten können. Und die Kunst muss uns auch jetzt eigentlich konstruktiv begegnen und darf uns nicht auch noch weiter erschüttern und bestimmte Dinge dürfen uns nicht weiter beunruhigen, wenn alles, was wir brauchen, ist eigentlich Seelenruhe.
Alles andere als Seelenruhe gab es bei der letzten Documenta, die ja in vielfacher Hinsicht ein Desaster war. Um Kunst ging es eigentlich überhaupt nicht mehr. Es ist ja auch fast keine gezeigt worden. Sie haben das damals Antikunst genannt und am Ende geschrieben, was bleibt, ist eine Diskurslandschaft in Trümmern. Kann man so sagen, oder? Retrospektiv.
Also heute würde ich, glaube ich, eher von Parakunst sprechen, glaube ich, weil die Kunst, die da zu sehen war, war ja noch nicht mal so, dass sie sich gegen etablierte Kunstformen widmete, sondern sie wollte eigentlich über die Kunst hinauswachsen. Das war ja von Anfang an das Programm der indonesischen Kuratorinnen und Kuratoren, also dieses Kollektivs, zu sagen, naja, wir wollen auch eigentlich keine Ausstellung, das ist ja furchtbar bürgerlich und konservativ, wir wollen ein großes Happening, wir wollen, dass die Leute zusammenkommen, Ideen austauschen, make friends, not art, das war ja ein zentrales Motto, wir sollen alle uns miteinander gut vertragen und verstehen und verständigen und dabei lernen, dass wir im globalen Zusammenhang auch viele Dinge teilen und die Grenzen viel unbedeutender sind, als wir das für allgemeinerweise annehmen. Und in der Hinsicht ist es tatsächlich gescheitert, weil es war eine Documenta, in der es eben primär um kulturelle Konflikte ging und in keinem Punkt darum, ob in ästhetischer Hinsicht die Sachen, die dort dann doch gezeigt wurden, aufgeführt wurden, einen Nachhall haben werden und ja auch so reizvoll sind, dass man das Gefühl hat, man möchte sich vertiefend mit ihnen beschäftigen und einzelne Künstlerinnen und Künstler werden demnächst auch in deutschen Museen eine Retrospektive bekommen und all solche Dinge, die ja auch immer prägend waren für die Documenta, dass man den Eindruck hatte, da werden bestimmte Positionen erstmals gezeigt und das führt dazu, dass es bestimmte Impulse gibt, die dann weitertragen. In diesem Falle sagen zwar viele Menschen aus dem Kuratoren-Business, ja, das war schon sehr eindrucksvoll, diese Art von kollektiver Art des Ausstellens und der kollektiven Organisation. Und ich kann auch bestimmte Aspekte daran nachvollziehen. Aber dass bestimmte künstlerische Positionen in Erinnerung geblieben wären, das würde ich sagen, kann man schwer behaupten.
Und diese Diskurslandschaft in Trümmern, die Sie konstatiert haben, das betrifft aus meiner Sicht ja eigentlich nicht nur die Kunst, sondern den gesamten Diskurs in den westlichen Demokratien. Wo führt uns das noch hin, wenn das so weitergeht?
Mich beunruhigt vor allem, dass es schwieriger wird, sich überhaupt zu verständigen. Und das ist das, was mich auch wirklich traurig gemacht hat an dieser Documenta. Es gab viele Leute, die sich um Verständigung bemüht haben. Es gab andere, die immer kräftig neues Öl ins Diskursfeuer geschüttet haben, klar. Aber so die Frage, können wir uns nicht zumindest auf dem Feld der Kultur, wo es ja nicht primär um wirklich lebensbedrohliche Dinge geht, warum können wir nicht zumindest da so etwas wie einen Dialog wagen und auch bestimmte Gegensätze einfach stehen lassen und als unüberwindlich betrachten und trotzdem miteinander im Gespräch sein? Und das ist an verschiedenen Punkten einfach nicht möglich gewesen. Und das ging ja nicht um irgendwelche ästhetischen Debatten, es ging primär um die Frage des Antisemitismus und ob der Antisemitismus mit Rassismus zu vergleichen oder sogar gleichzusetzen sei. und die Rolle von Israel und all diese Dinge mehr. Und am Ende fühlten sich alle gekränkt, brüskiert, vor allem die jüdische Gemeinde in Kassel fühlte sich extrem stigmatisiert, an den Rand gedrängt von den Dokumentamachern, die ja eigentlich ein ganz anderes, ein harmonisierendes Versprechen abgegeben hatten und mit allen irgendwie gut Freund sein wollten. Und da hatte ich das Gefühl, wenn das noch nicht mal möglich ist, dass auf einer Kunstausstellung Leute produktiv miteinander streiten, dann liegt die Diskurslandschaft tatsächlich in Trümmern. Und das kann man dann wiederum als Zeichen begreifen für eine gesamtgesellschaftliche Verwerfung, einer Verwerfung, die eben von einer Gesellschaft kündet, die eben so atomisiert ist, wo alle in ihren Blasen existieren und das Gefühl haben, sie können mit anderen Menschen kaum noch übereinkommen und sich austauschen im produktiven Sinne.
Sie haben auch geschrieben dann, die Kunst ist nur noch sozialer Prozess. Für Meisterwerke interessiert sich niemand mehr. Hat das Meisterwerk wirklich an Bedeutung verloren? Es gibt doch eine Riesensehnsucht nach Meisterwerken. Wenn wir uns die Vermeer-Ausstellung in Amsterdam zum Beispiel anschauen, die schon vor Eröffnung rettungslos ausgebucht war, weil die Menschen alle dahin strömen und diese Meisterwerke sehen wollen.
Ja, da muss man, glaube ich, klar unterscheiden zwischen dem breiteren Publikum und denjenigen, die im Kunstbusiness, um nicht zu sagen im Kunstzirkus unterwegs sind. Und wenn man sich beispielsweise in den Hochschulen umhört, da gibt es eine riesen Skepsis. Also das Genie ist sozusagen immer noch das Hauptfeindbild. Niemand will sich sozusagen mit dieser Rolle des Alleskönners und des göttlich Begnadeten identifizieren oder sich diese Rolle anziehen. Niemand hat das Gefühl, er dürfe sich oder sie dürfe sich über andere erheben und habe sowas wie ein Naturtalent oder so. Also auch da gibt es so ein Denken in sehr flachen Hierarchien, in Kategorien der Inklusion und des Egalitarismus. Also die Vorstellung, wir müssten Gleichheit und Gerechtigkeit vor allem im Feld der Kunst auch leben und erproben, was dann dazu führt, dass es eben zu starken Nivellierungstendenzen kommt. Und was übrigens für mich als Kritiker das Geschäft auch nicht leichter macht. Denn
da gibt es nur noch Mittelmaß.
Es gibt vor allem eben viele Namen, die so halb bekannt sind. Mhm. Und wenn man dann sagt, Hito Style ist doch eine super Künstlerin, international gerühmt auf den Ranglisten innerhalb der Kunstwelt, ganz oben und so, sagen die Leute, die also auch gebildete Leute, ja, sagen, Hito Steil, nie gehört, wer soll das denn sein? Ja, also und da, wenn man sozusagen keine gemeinsamen Referenzpunkte mehr hat, keine Figuren, an denen man sich reiben kann, die man in den Himmel heben mag oder auch von mir aus ganz entsetzlich finden darf, dann erlischt auch an dem Punkt das Gespräch über die Kunst. Und gleichzeitig, da haben Sie vollkommen recht, gibt es aber das Bedürfnis vieler Menschen nach dem Erhabenen, nach dem Einmaligen, nach dem Unbegriffenen und Unaussprechlichen. Und dafür steht Vermeer ja vor allem, dass man nie genau weiß, was sind das eigentlich, was ist denn diese Faszination dieser Bilder, woher kommt denn diese Stille und was zieht uns denn zu diesen Bildern immer wieder hin? Da gibt es ein Bedürfnis nach, einmal einerseits natürlich nach dem Spektakel, das ist ja klar, das ist bei solchen Großausstellungen auch immer mit im Spiel, andererseits aber auch nach diesem Besonderen und Unerklärlichen der Kunst, das ist, glaube ich, nicht erloschen. Schade nur, dass eben in der Gegenwartskunst das als überholt und als dekadent gilt.
Aber genau diese Denke, die wir gerade haben, führt ja wahrscheinlich auch dazu, dass künstliche Intelligenz, die Kunst produziert, noch interessanter wird. Weil wenn das Meisterwerk sowieso nicht mehr interessant ist, dann ist es ja auch okay, wenn ein Bild von der KI gemalt wird, die Sinfonie von der KI zu Ende komponiert wird oder ganze Bücher oder Drehbücher, die Hollywood-Drehbuchautoren streiken ja gerade, dass die dann von der KI geschrieben werden. Ist ja dann wurscht.
Auch da kann man das ja dialektisch vielleicht erklären, was da gerade passiert. Also Sie haben gesagt, die Dokumentarleute wollten vor allem die Kunst in einen großen Prozess auflösen. Alle sollen teilnehmen, alles soll ganz transparent sein und kollektiv organisiert. In der KI-Welt erleben wir das glatte Gegenteil. Da sprechen die Leute, die sich damit auskennen, vom Blackbox-Phänomen. Also, dass selbst die größten Kenner und selbst die Computer selbst nicht erklären können, was in diesen Kisten eigentlich passiert. Die Algorithmen, diese Rechenprozesse sind so komplex und vielgestaltig, dass niemand so richtig begreifen kann, wie der Computer eigentlich zu dem Ergebnis kommt, zu dem er dann am Ende kommt. Also es ist sozusagen ein Prozess im Verborgenen. Man könnte auch sagen, es ist ein Wunder, dass am Ende da etwas rauskommt, von dem wir nicht genau wissen, wie es da eigentlich reingekommen ist. Ja. Also ich übertreibe mal wieder, aber so ungefähr. Und dieses Wundersame hat dann auch wieder so einen Erhabenheitseffekt. Und wenn man sich anguckt, wie Leute auf solche Bilder reagieren, aber auch beispielsweise auf darauf reagiert haben, als Computer das erste Mal einen Menschen im Schach geschlagen haben oder in dem Brettspiel Go plötzlich der Computer triumphierte oder plötzlich man ein Musikstück hört und dann erfährt man, das ist gar nicht von Chopin, das hat eine KI komponiert, dann ist das so ein Gruseleffekt, ein Moment der Erschütterung, dass man denkt, kann das denn sein, dass dieser kalte Rechenknecht namens Computer in der Lage ist, etwas so Sentimentales, etwas so Gefühlvolles ins Werk zu setzen? Und ist da möglicherweise doch ein Geist in der Maschine? Das sind natürlich alles Projektionen, klar. Aber es ist interessant, dass es eben für viele Menschen dieses Bedürfnis nach solchen Projektionen gibt und sie dieser abstrakten Moderne, in der wir leben, doch etwas anderes abgewählen wollen, vielleicht sogar so einen Moment der Wiederverzauberung.
Sie haben ja über die Kunst der Zukunft 2021 ein Buch geschrieben, da war das alles noch gar nicht so weit, wie es jetzt ist. Ist denn aus Ihrer Sicht Stand heute die KI einfach nur ein weiterer Pinsel für den Maler, ein weiteres Musikinstrument für den Musiker und? So wie es vielleicht Synthesizer und Computer in der Musik waren, die letztlich nur die Möglichkeiten erweitert haben? Oder führt das zu einer völligen Entwertung der menschlichen Schöpfungskraft?
Also es ist tatsächlich so, dass das ein sehr raffinierter Pinsel ist, eine unglaubliche Erweiterung der Möglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler, die sich mit der KI eröffnet. Man muss aber sagen, das gibt es seit 70 Jahren. Also schon in den 50er Jahren gab es erste Versuche mit sogenannten stochastischen Gedichten, also mit Hilfe von diesen Computern, die es damals schon gab, diesen ersten sehr unbehäuften, riesengroßen Apparaten, hat man schon angefangen, beispielsweise auf Grundlage von Kafkas Schloss, solche kuriosen Wort- und Satzmontagen herzustellen. Und seither ist tatsächlich der Computer immer auch ein Gefährte gewesen des Künstlers oder sagen wir ein Helfer, ein Assistent vieler Künstlerinnen und Künstler. Was jetzt passiert, ist etwas anderes und tatsächlich kategorial anderes. Jetzt versuchen Programmiererinnen und Programmierer, Programme zu entwickeln, so zu schreiben, dass der Computer selbst tätig wird und selbst schöpferisch wird und eben nicht mehr nur ein Hilfsmittel ist, sondern aus sich heraus Kunstwerke, Kunstideen fabriziert und darüber nachdenkt, so würde ich das jetzt erstmal in Anführungszeichen formulieren, was denn noch ein reizvolles, die Leute in den Bann schlagendes Kunstwerk sein sollte.
Aber ist das nicht die Vermenschlichung des Computers?
Total.
Ist das nicht absurd? Picasso soll ja mal gesagt haben, Computer sind unnütz, sie können nur Antworten geben.
Ja, stimmt auch. Also ich glaube, bis heute können Computer von sich aus keine Fragen stellen. Computer können ja auch nicht träumen, Computer können keinen Sex haben, Computer können auch nicht sterben, können nur kaputt gehen. Und all das waren ja auch immer Antriebe für Künstlerinnen und Künstler, beispielsweise, dass sie wussten, sie sind sterblich und sie wollen etwas zurücklassen, was sie selber überlebt. Das war immer so ein wichtiger Impuls, eine Motivation. All das haben Computer nicht. Sie haben auch, wachen auch nicht morgens auf und sagen, Mensch, heute fällt mir wirklich was ganz Tolles ein. Dieses Bild will ich jetzt unbedingt malen. Es gibt da keinen Willen, keinen Antrieb. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die das wollen, dass Computer solche Antriebe entwickeln. Und es gibt ja auch jetzt, wir haben jetzt in diesen Tagen immer wieder gehört von den ganz großen KI-Experten, den Unternehmensführern in Kalifornien, im Silicon Valley, die davor warnen, was die KI nicht alles können soll, dass sie sogar eine Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte, so wie die Atombombe eine Bedrohung für die Menschheit darstellt. Und das kann man auch alles für seltsame Beschwörungen und Apokalypse-Fantasien halten. Und trotzdem gibt es eben dieses Bedürfnis, offensichtlich diese Maschine mit menschlichen Eigenschaften auszustatten. Und auch da kann man dann nur wieder spekulieren, woher kommt denn dieses Bedürfnis? Ja. Geht es vielleicht, das wäre eine Vermutung, darum, die Maschine zu zivilisieren? Also die Vorstellung, wenn der Computer in der Lage ist, so toll zu komponieren wie Beethoven oder so schön zu malen wie Vermeer, wenn er etwas versteht von dem, was uns wichtig und kostbar ist, was wir lieben, was unsere Gefühle anspricht, dann ist er vielleicht ja doch nicht so kalt und herzlos und wird uns verschonen und wird doch, selbst wenn er so übermächtig ist und klüger als wir, doch auf eine menschliche Art mit uns Menschen umgehen. Auch das ist natürlich jetzt wieder nur so eine Projektion meinerseits, aber es deutet vieles darauf hin, wenn man sich auch anguckt, was an Ideologien im Silicon Valley entwickelt wird, dass es die Vorstellung gibt, die KI wird so mächtig sein, dass wir frühzeitig anfangen müssen, uns mit ihr anzufreunden und sie so zu programmieren, dass sie ein Verständnis für uns Menschen hat. Und vielleicht muss man das so verstehen, dass die Maschine deshalb kunstfähig werden soll, damit sie menschlicher wird.
Wir neigen ja auch dazu, Tiere zu vermenschlichen. Also vielleicht machen wir einfach das Gleiche mit Maschinen, um es für uns zugänglicher zu machen. Die Chancen der KI, machen Ihnen die mehr Angst und Sorge? Oder sagen Sie, das sind ganz tolle Möglichkeiten, die wir nur richtig handeln müssen?
Ja, es gibt beides. Es gibt auch eine stark demokratisierende Funktion der KI, so würde ich das mal nennen. Also die Möglichkeit, dass Menschen heute selber kreativ werden, selber schöpferisch, sich als schöpferisch auch erfahren und erleben können, ganz im Sinne von Joseph Beuys, könnte man sagen. Diese Möglichkeiten sind enorm gewachsen und es ist heute quasi ein Kinderspiel, selber Bilder zu produzieren, sich selber etwas auszudenken und dann daraus ein Kunstwerk zu generieren. Vielleicht ist es dann kein tolles Kunstwerk, aber man kann es sich für sich selbst als ein Kunstwerk betrachten oder etwas zu komponieren beispielsweise. Und es gibt auch diese Erfahrung, beispielsweise in Japan gibt es ein Programm, dass man mit anderen zusammen etwas programmiert und es dann eine Figur gibt, ein Hologramm gibt, dass dann diese Lieder auch vorträgt. Also auch so eine kollektive künstlerische Erfahrung ist dank dieser Computer möglich. Da kann man immer sagen, naja, das ist ja nichts, was dann nachher wirklich ins Museum gehört oder auf die großen Bühnen gehört. Und das stimmt bestimmt, aber es entwickelt sich so etwas wie eine neue, nennen wir es Volkskunst, also eine geteilte, von allen irgendwie auch weitergereichte, von vielen immer wieder neu gedachte, aufgegriffene, umgeprägte Form von künstlerischem Schaffen. Und das ist natürlich schon etwas, was uns vielleicht fast jetzt heute schon wieder selbstverständlich vorkommt, aber wovon viele Menschen vor 30 Jahren nur träumen konnten.
Wird sich die Kunst dann dadurch tatsächlich verändern oder werden wir am Ende doch wieder Meisterwerke schätzen, werden das individuelle Genie auf den Sockel heben, wie es schon immer war eigentlich?
Ich glaube, das eine wächst mit dem anderen. Auch da haben wir es jetzt schon wieder mit einem dialektischen Vorgang zu tun, dass in dem Maße, in dem das Original entwertet wird, das Bedürfnis nach dem Original wächst. Also das ist ja ein Kennzeichen der Digitalmoderne und dieser Kunst im Internet, dass es das Original nicht mehr gibt. Also es gibt keine Unterscheidungsmöglichkeit mehr zwischen dem einzigartigen Einzelstück und der Kopie. Bislang gab es ja immer, wenn jemand etwas kopierte, dann doch so leichte Differenzen. Und heute ist die Kopie genau dasselbe wie das Original und deswegen gibt es kein Original mehr. Und das hat viele Vorteile, weil man kann dann alle möglichen Sachen immer weiter reproduzieren und allen zugänglich machen. Es führt aber eben auch dazu, dass es umgekehrt, zum Beispiel auch auf dem Kunstmarkt, jetzt so seltsame Erscheinungen gibt wie die sogenannten NFTs, ja. Also die Versuche dann doch wieder das eigentlich Austauschbare zu einem Original umzuprägen, um damit dann sehr viel Geld, dank sehr komplizierter Techniken, sehr viel Geld wieder verdienen zu können. Also da merkt man schon, da ist diese Bewegung, die eigentlich auf Öffnung zielt und auf Vervielfältigung und Zugänglichkeit, dann doch wieder gepaart mit einer Entwicklung, die sagt, nein, wir wollen bestimmte Dinge dann auch wieder möglichst exklusiv halten. Und insofern, glaube ich, werden wir beides erleben, dass aber die Museen sich weiter verändern werden, auch deshalb verändern werden, weil sie eben jetzt einen zweiten, noch viel größeren Ausstellungsraum besitzen, nämlich das Netz und immer mehr gerade jüngere Leute das Netz als quasi fast schon äquivalent zu den Museumsräumen empfinden und vielleicht sogar als das bessere Museum. Das ist doch völlig ausgemacht und man merkt auch, wenn man mit Museumsleuten spricht, dass sie so zu schwimmen beginnen und das Gefühl haben, da kommt so eine neue Populärkultur, Volkskunst, wie auch immer man es dann nennen will, auf sie zugerollt und es ist noch völlig unklar, wie sie damit umgehen können. Eigentlich eine sehr spannende und offene Situation, in der wir gerade leben.
Vielen Dank, Hanno Rauterberg.
Vielen Dank Ihnen.